Ihr wart 1992 in Rostock vor Ort. Wie habt ihr denn die Pogrome im August 92 erlebt?
Also für mich war es, wir haben es eigentlich aus der Tagesschau erfahren. Das war ja, gab ja damals noch nicht so Social Media und ähnliches. Und sind dann am zweiten Tag hochgefahren. Und sind dann teilweise mit, also hatten halt auch noch nicht vier Fahrzeuge, wie das auch zu der Zeit so war. Und sind dann hochgefahren. Ich bin dann eigentlich am Jugendzentrum geblieben, um da Schutz zu machen und organisatorische Sachen zu machen. Unsere Autocrew ist dann mit den Ortskundigen immer losgefahren. Und ich habe relativ wenig direkt vor Ort mitgekriegt. Also direkt am Sonnenblumenhaus war ich eigentlich nur einmal. Wir sind dann eher durch die Stadt gefahren und haben geguckt, wo sich Gruppen aufhalten, wo Bewegungen sind von A nach B nach dem Fußball und so eine Sachen. Da war dann auch Braunschweig, hatte dann am Dienstag in der Stadt gespielt und ja.
Ja, meine Erinnerungen sind also geteilt. Es ist, dass der erste Teil war der, dass schon am Samstag, also an dem ersten Tag am 22. in den Medien darüber berichtet wurde, was vor Ort passiert ist, dass es die Angriffe auf die Geflüchtetenunterkunft gab. Das ging dann Montag oder Sonntag bis Montag weiter und Montag, so erinnere ich mich, habe die Quelle jetzt nicht gefunden, ist dann live in der Tagesschau ist gezeigt worden, wie die Brandsätze geworfen werden und eine Situation, die völlig unvorstellbar war eigentlich, dass der Mob, ohne dass die Feuerwehr, ohne dass die Polizei eingreift, dort wüten kann. Und das, was Carsten meint, in meiner Erinnerung war es der Mittwoch, also ein paar Tage später, wo wir nach Rostock gefahren sind und zwar gab es da so eine Art Hilferuf. Es gab dort ein Jugendzentrum, ich glaube in der Innenstadt, wenn ich mich richtig erinnere, also nicht in direkter Nähe zu Lichtenhagen. Und es war klar, es ist Fußball an diesem Tag und es gab wohl Androhungen, dass die Naziszene dieses Jugendzentrum angreifen wird. Da waren wir vor Ort und dann waren wir nochmal, soweit ich mich erinnere, auch zusammen am Samstag danach, also eine Woche nachdem die Pogrome angefangen haben, weil es da eine große antifaschistische Demo gab, um irgendwie drauf zu reagieren. Das waren so die drei Stationen und natürlich ist alles, was dort passiert ist, wirkt seit diesen 30 Jahren auch nach, aber da kommen wir ja noch dazu. Aber im Prinzip sind es die Phasen und wichtig ist, weil du es ja anmoderiert hast, es gab vorher schon Leute, die aus der Region, also aus Rostock und aus dem Norden dort waren. Soweit ich mich erinnere, und soweit das jetzt auch immer berichtet wird, waren die am Sonntag, also tatsächlich am zweiten Tag vor Ort, konnten dort demonstrieren, sind dann nochmal festgenommen worden.
Ja, um vielleicht irgendwie dieses Lebensgefühl Anfang der 90er Jahre auch so ein bisschen einordnen zu können, was war das für euch für ein gesellschaftliches Klima als antifaschistisch Aktive auch vor allem?
Also ich kann ja auch gleich wieder, ja. Also letztendlich hat ja für mich persönlich, meine Politisierung hat so in der Wendezeit, sogenannte Wendezeit, begonnen, so mit den Montagsdemos, die dann relativ schnell in so einen Nationalismus und von wir sind das Volk zu wir sind ein Volk gekippt ist, wo dann die DDR-Fahnen ihre Embleme verloren, daraus dann schnell Reichskriegsflaggen wurden und so weiter. Und das war so das gesellschaftliche Klima. In Leipzig gab es dann irgendwann eine erste Montagsgegendemo, die ist dann gegen den eigentlichen Strom gezogen. Wir wurden bespuckt, wir wurden angefeindet, wir wurden mit Knallern beschmissen. Und dann brach sich so der Nationalismus seiner Bahn, der dann teilweise eben auch faschistische Züge annahm. Der normale Pöbel, der war eher auf Deutschland und Deutschland, Deutschland. Andere waren dann eben auch auf das Ausgrenzen aus. Und das hat dann eben nicht nur angefangen, Vietnamesen zu bespucken, sondern eben auch anzugreifen, körperlich anzugreifen, was dann letztendlich als erstes großes Fanal für die Nazis Rostock-Lichtenhagen war. Ja. Wo dann irgendwie der Mob und Nazis Hand in Hand gearbeitet haben und was erreicht haben letztendlich. Die haben dann das Asylrechtsänderung erreicht.
Ja, ich kann vielleicht ergänzen, bei mir war die Politisierung schon ein bisschen früher, weil ich Teil der Punkszene war. Das heißt, Begegnungen, Auseinandersetzungen mit Nazis gab es schon vorher. Also das gehört ja zur Geschichte dazu, dass es die in der DDR eben auch schon gab und zu Ende der 80er Jahre zunehmend und auch organisiert und strukturiert und so. Insofern war das nicht so überraschend oder diese Gewaltwelle oder diese Welle von Nationalismus. Und man muss ja sagen, Rostock war ja im Sommer 92, das heißt, der ganze Wahnsinn lief ja schon 2,5 Jahre. Es gab ein Jahr vorher schon Hoyerswerda, was eine ähnliche Situation war. nicht ganz so massiv. Es waren weniger Leute, es waren weniger Angriffe. Aber im Prinzip eine vergleichbare Situation. Es hat sich nichts geändert dazwischen. Also die Polizei hat genauso wenig reagiert. Die Bürgerinnen und Bürger waren genauso Teil des Problems und so. Und was vielleicht noch zu ergänzen ist, gerade auch durch die Erfahrung aus der DDR-Zeit, war es relativ schnell klar, dass man sich gegen diese Entwicklung wehren muss. So, es war teilweise man musste sich wehren, um nicht selber angegriffen zu werden. Und das hat sich entwickelt in verschiedenen Orten sehr unterschiedlich oder in verschiedenen teilweise auch Ortsteilen sehr unterschiedlich. Und das war eben eine Konsequenz in den frühen 90er Jahren. Und nach Rostock war das natürlich alles noch mal viel deutlicher, weil klarer wurde, wenn diesen nationalistischen Wahnsinn und dieser Gewalt der extremen Rechten nichts entgegengesetzt wird, dann wird das irgendwann Alltag. So, und das war natürlich klar, dass das keine Option ist.
Du hast jetzt schon so ein bisschen was erzählt zu antifaschistischer Selbstorganisation so in dieser Zeit. Und ihr habt vorher ja auch erwähnt, dass es irgendwie so eine Art Hilfeaufruf vom Jugendzentrum in Rostock gab. Mich hat in der Vorbereitung jetzt auf dieses Interview interessiert und ich konnte mir auch nicht so ganz vorstellen, wie denn antifaschistische Selbstorganisation ganz konkret in so einer Situation wie die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen es war, wie da antifaschistische Selbstorganisation konkret aussah.
Naja, wenn man das salopp sagt, dann war das so eine Erste-Hilfe-Feuerwehr-Sache. Da wurden halt irgendwie Autos vollgemacht, wenn es denn welche gab. Oder es haben sich Leute gesammelt und sind zu den Orten. Es gab es ja auch in Halle. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Halle im luftleeren Raum existierte. Hier war es, glaube ich, ein bisschen weniger gefährlich für, nicht für alle sicherlich, aber und dann war das wirklich, da kam so ein Hilferuf über Telefon meist, oder es gab dann auch so ein Mailbox-System schon langsam begann das, und dann sind da, wer konnte, mit 2, 3, 5 Autos aus, meistens aus den Zentren, Leipzig, Berlin, Hamburg waren immer so die Schlagworte, Göttingen, und dann sind da Autos hingefahren und dann tauchten da 50, 100 Leute auf, im günstigsten Fall, die sich dann da schützend vor ein Asylbewerberheim, vor ein Jugendzentrum, vor ein was auch immer alternatives Zentrum stellten und versuchten dann mit ihrem Körper sich dem Mob entgegenzustellen. Ja. Und da gab es eben auch viele Verletzte und das war eben nie ein Selbstzweck. Also ich für mich kann sagen, ich war nie gewaltgeil oder gewaltaffin. Ja, also es gibt ja so manche Männer, die jetzt sagen, hier Hooligans, die das jedes Wochenende machen. Das war nie mein Ansinn. Ja. Es war einfach ein Überlebensding. Klar könnte man da jetzt sagen, wärst du zu Hause geblieben, wäre dir nichts passiert. Ja, aber das ist ja zu einfach. Ja. Also ich habe auch so ein bisschen einen Humanismus tief in mir drin, wo ich sage, der neben mir interessiert mich auch.
Ja, zu deiner Frage. Es ist ja aus heutiger Sicht ist das ja auch eine technische Frage, wie hat das eigentlich funktioniert, die ich dir ehrlich gesagt nur noch, also wenn ich das versuche jetzt jemandem zu erklären, wie das geht mit den verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten, wie das eigentlich möglich war, man muss dazu wirklich noch sagen, es hatten Anfang der 90er Jahre nur wenige Leute überhaupt ein Festnetztelefon, weil die gab es in der DDR nicht und es hat lange Zeit gedauert, bis das Netz sozusagen in der sogenannten Nachwendezeit dann dichter wurde. Das heißt tatsächlich, einerseits technisch war es so, es gab Telefonketten. Wir hatten hier in Halle ein Antifa-Büro, wo wir sogar einen Fax hatten. Das war schon ein großer Kommunikationsvorsprung sozusagen. Und das ist das eine. Und das andere ist, das ist ja tatsächlich das, was ich schon gesagt habe. Im Sommer 92 hatten wir schon 2,5 Jahre mit dieser Dauermobilisation. Das heißt, überall dort, wo sich Strukturen, antifaschistische Strukturen entwickelt hatten, die im Prinzip versucht haben, diesem Wahnsinn was entgegenzusetzen, sich selbst und andere zu schützen, gab es dann natürlich durch Begegnung bei Demos, durch Begegnung bei solchen Ereignissen wie Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda, gab es natürlich Begegnungen. Es gab dann private Beziehungen, dass man wusste, okay, die rufen an und dann fahren wir mit denen zusammen dorthin oder so. Und es gab eben schon eine Strukturierung. Es gab ja dann auch im Nachgang, ich weiß gar nicht genau, wann das angefangen hat, den Versuch, bundesweite Antifa-Strukturen aufzubauen, zwei parallel, wie das eben so ist in antifaschistischen oder in linken Strukturen. Ich glaube, das lief dann schon. Also das heißt, es gab einen Versuch, eine bundesweite, teilweise anfangs auch eine DDR- oder Ex-DDR-ostweite Vernetzung hinzubekommen. Und die hat zumindest zum Teil funktioniert. Also so, dass dann klar war, Menschen, die in der Lage sind und mobil sind, die fahren dahin und versuchen, das zu, ja, was dagegen zu tun. Dass das nicht besonders erfolgreich sein konnte, ist eigentlich zahlenmäßig schon klar. Wenn man weiß, da stehen 3.000, 4.000 Leute vor diesem Haus und heizen die Nazis an in diesem Angriff, dann ist es rechnerisch nicht so einfach zu sagen, wir stellen uns da hin und das funktioniert. Wobei ja, zurückzukommen auf diese Aktion am Sonntag, wo hauptsächlich norddeutsche Antifas dort waren, wird umgesagt so mit ungefähr 100 Leuten, es ja funktioniert hat. So, also sie sind dort wirklich als entschlossene Demo hingezogen, haben zumindest für einen Moment dafür gesorgt, dass die Nazis dort sich erstmal zurückgezogen haben. Allerdings geht die Geschichte ja weiter mit dem völlig absurden und kontraproduktiven Verhalten der Polizei in dem Fall.
Ja, du hast es vorher schon erwähnt, es gab eine antifaschistische Demonstration und zwar, wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, also ihr wart am 24. da und diese Demo, die war nämlich am Sonntagabend, also am 23. August. Da wurden dann insgesamt 130 Personen festgenommen, insgesamt an diesem Abend. Und von diesen 130 Personen waren mehr als 60 antifaschistische AktivistInnen, die eben an dieser Demo teilgenommen haben. Ja. Sie wurden dann auch zum Teil wegen Landfriedensbruch angezeigt. Und wenn wir uns da irgendwie nochmal vor Augen halten, also wie schlecht vorbereitet und auch wie unterbesetzt die Polizei in diesen Tagen war, dann finde ich, wirken diese Maßnahmen einfach nochmal absurde. Welche Repressionen haben denn antifaschistisch Aktive durch die Polizei erlebt und was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht?
Ja, in dem speziellen Fall muss man ja auch nochmal sagen, also das war ja dann zweimal so ein skandalöser Hubschraubereinsatz auch. Also dass die sozusagen, es war ja dann, gibt so einen S-Bahnhof da ja, an Lichtnagen. Da wurden dann sozusagen die Antifas gekesselt mit Hilfe von westdeutschen Hubschraubereinsatz. Und dann gab es denselben nochmal, als dann die Antifa-Demo an dem Samstag danach, wurde erstmal der Hamburger Zug in Grevesmühlen gestoppt, beziehungsweise die Busse mit einem großen Einsatz, also die Antifa-Leute. Und dann wurde auch nochmal an der Demo in Rostock direkt, wurden dann dieselben Kräfte nochmal nachgezogen. Und wurden auch mit einem Hubschrauber abgesetzt. Also an Mitteln scheint das nie gefehlt zu haben. Es schien halt am politischen Willen zu fehlen. Und ansonsten gab es natürlich da schon ab da auch grundsätzlich immer, ohne da jetzt rumzujammern, eine stärkere Repression gegenüber Linken, gegen Demonstranten überhaupt. Ich war in einigen Demos am Bahnhof gestoppt worden und gar nicht erst los ging Antifa-Demos bundesweite in Zittau. Oder nee, Zittau war es nicht, wie auch immer, in Sachsen, wo ja sonst jetzt bei jeder Querdenken-Demo oder wie auch immer ja das hohe Gut der Demonstrationsfreiheit hochgehalten wird und was ich auch richtig finde grundsätzlich, aber es wird immer noch, auch heute noch mit zweierlei Maß gemessen und da war das halt auch, also es gab schon viele Festnahmen, was da im Nachhinein als Repression vom Staat, also wer da wofür verurteilt wurde, also zumindest wurden relativ wenig von den Tätern vorm Sonnenblumenhaus verurteilt. Da gibt es auch Zahlen drüber, aber es waren sehr wenige.
Ich habe gelesen, dass es insgesamt etwa 40 Jugendliche waren, die verurteilt wurden und es waren aber irgendwie leichte Strafen auf Bewährung oder Geldstrafen, genau.
Ja, auch das ist wieder ein bisschen komplexer. Also nochmal zu dem Sonntag. Man muss ja wirklich deutlich sagen, die Polizei und ja in dem Falle dann später auch die Feuerwehr, die 48 Stunden nichts gemacht hat, war plötzlich in der Lage, mit BGS-Hubschraubern eine antifaschistische Demo zu blockieren und die Leute zu verhaften. Das ist absurd und skandalös. Also anders lässt sich das überhaupt nicht beschreiben. Und nach, also ungefähr wieder 24 Stunden nach diesem Hubschraubereinsatz des BGS, also der Verhaftung von ungefähr 100 Leuten, hat das Haus gebrannt. Das heißt, in diesen ersten Tagen, in diesen 72 wichtigen Stunden, hat die Polizei genau einmal alles Material aufgefahren, nämlich gegen die Linken, die dort versucht haben zu demonstrieren. Das ist, ja, ist glaube ich auch aus heutiger Sicht kaum noch nachvollziehbar, auch wenn es stimmt, dass Repression gegenüber Linken auch seitdem immer ganz andere Dimensionen hat. Und wichtig ist vielleicht zur juristischen Auseinandersetzung gegenüber den Nazis, die dort waren, das hatten wir ja gerade, sind mit wirklich banalen Strafen überhaupt davon gekommen. Mindestens genauso krass ist ja die gesellschaftliche Auseinandersetzung. Es gibt Bilder und Videos davon, wie Angela Merkel, die damals Familienministerin war, im Sommer oder im Herbst 92 dann durch Jugendclubs getingelt ist und mit Nazis gesprochen hat, in Rostock, in Magdeburg und so, und ein Programm aufgelegt hat, nannte sich damals ACAG-Programm, Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt, was sozusagen in einer Kurzfassung versucht hat, Nazis mit Geld so zu überschütten und, wir haben damals immer gesagt, ein bisschen über den Kopf zu streichen, bis sie keine Leute mehr umbringen. Braucht man wenig Fantasie, um zu wissen, dass das nicht funktioniert hat. Im Endeffekt hat das Strukturen erstmal aufgebaut. Also das war sozusagen die politische mittelfristige Reaktion darauf. Also die Katastrophe ging dann weiter über, naja, viele Jahre eigentlich und ja eigentlich auch Jahrzehnte.
Ihr wart eben als Antifa-Aktive vor Ort, um irgendwie dieser rechten Gewalt gegenüber Geflüchteten und ehemaligen vietnamesischen VertragsarbeiterInnen irgendwie etwas entgegenzusetzen. Wie hat denn da so eine solidarische, gemeinsame Zusammenarbeit funktioniert? Also gab es da irgendwelche Bündnisse und irgendwie gemeinsame Momente?
Also in dem speziellen Fall eigentlich nicht, weil es natürlich so eine Art Feuerwehr war und nicht längerfristig. Also vielleicht waren wir auch blauäugig, dass wir so eine Sache nie erkannt haben, so eine Zeiten, und dann vielleicht schon von vornherein. Aber ja, wir sind ja eben auch weder Sozialarbeiter noch Präventionskräfte gewesen. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen verpasst worden, wenn sich's denn abgezeichnet hat. Aber ja, wie gesagt, also wir haben das in unserer Freizeit als ja, aus einer Grundeinstellung herausgemacht und nicht irgendwie um Strukturen zu schaffen, die kann man ja auch nicht so nebenbei nachmittags 2 Stunden mal dahin fahren. Klar kann man persönliche Kontakte schaffen, aber man kann sozusagen nicht so eine Helferinnenstrukturen aus dem Boden stampfen, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, ja. Also wenn das sozusagen eigentlich schon zu spät ist. Und ansonsten gibt es das punktuell sicherlich, aber oft meist erst später, ja. Also das sieht man ja wie in Halle nach einem Anschlag, oder dann bilden sich so Strukturen, wo dann mit Betroffenen was gemacht wird, oder auch damals jetzt in Rostock. Aber für uns ist natürlich, oder für mich war jetzt auch nicht die Aufgabe, danach immer nach Rostock zu fahren und da versuchen. Ich habe meine persönlichen privaten Kontakte zu Menschen, die vielleicht mal Hilfe brauchen. Aber grundsätzlich kann das nicht Aufgabe der Antifa sein, ja. Also das muss Politik leisten, ja, und Prävention und so weiter einfach im Wohngebiet, beziehungsweise noch eher in der Schule Humanismus lernen, ja, irgendwie, dass man sowas nicht macht, dass man Leute nicht mit Molotow-Cocktails beschmeißt, egal woher die kommen oder wie scheiße die sind oder, also was weiß ich, das würde mir nie zustehen, Menschen töten zu wollen, ja.
Das hat ja offenbar nicht so richtig funktioniert, dieser politische Versuch. Ja. Vielleicht nochmal zu deiner Frage, das ist auch ambivalenter. In dem Moment in Rostock, als wir das erste Mal hingefahren sind, war klar, da ging es um den Schutz eines linken Jugendzentrums, weil da gab es die Verbindung, da gab es die Strukturen. Theoretisch war das völlig klar, dass es dort primär um Geflüchtete geht, weil das war ja zu sehen in den Medien und in allem, was irgendwie mitzubekommen war, dass die eigentlich das Hauptangriffsziel sind. Das Problem ist, wie gesagt, da würde die Zeit jetzt auch nicht reichen, das zu erklären, migrantische Strukturen, wie sie jetzt mittlerweile so langsam auch im Osten existieren, also selbstverwaltete, auch selbstbewusste Strukturen, gab es zu der Zeit fast gar nicht. Das heißt, wenn wir von migrantischen Menschen gesprochen haben, dann waren es zu der Zeit entweder die ehemaligen Vertragsarbeiterinnen, in dem Fall in Rostock ja die Vietnamesin, die vor allem damit zu tun hatten, über ihren Status überhaupt also zu versuchen, hier bleiben zu können, in der Regel, in einer völlig unsicheren Situation. Und das andere waren dann Geflüchtete, die in dem Fall ja primär Sinti, Roma aus Rumänien waren in Rostock, aber auch hier von überall herkamen, die in einer völlig unsicheren Position waren und deshalb das Gegenteil von selbstbewusst waren in der Regel. Und, das muss man auch sagen, sobald sie irgendwie einen einigermaßen sicheren Status hatten, weg sind aus dem Osten und versucht haben, im Westen irgendwie unterzukommen. Im Westen, in Antifa-Strukturen im Westen, gab es ein ganz anderes Selbstverständnis, weil dort gab es natürlich schon seit Jahrzehnten Verbindungen viel mit kurdischen Menschen, mit türkischen Leuten oder eben auch aus anderen Ländern. Auch da war es primär eine deutsche Organisation und trotzdem gab es das viel stärker so. Und also ich will das nicht entschuldigen, ich glaube auch, es war ein Stück weit ein blinder Fleck, was dann man wieder erklären kann, wie Carsten gerade sagte. Wir waren dabei, sozusagen in so einer ständigen Beschäftigung, in so einem Abwehrkampf, überhaupt erstmal Strukturen aufzubauen. Wir waren damals so um die 20 alle, die das gemacht haben, also relativ jung. Und es gab jetzt keine Älteren, von denen man irgendwas lernen konnte oder mit denen man die Strukturen, die man nutzen konnte. Wenn man sich Halle anguckt jetzt mit drei großen alternativen linken soziokulturellen Zentren, das gab es alles nicht. Also es ist alles erst aufgebaut worden. Und also es sind mehrere Faktoren, die dafür eine Rolle spielen. Und das hat sich tatsächlich dann später erst entwickelt und ist natürlich immer noch nicht an dem Punkt, wo man sagen könnte, es gibt ein gleichberechtigtes politisches Agieren mit migrantischen Gruppen. Da gibt es immer noch viele Schwierigkeiten. Aber es war damals tatsächlich noch viel komplexer. Wobei dann einzelne Sachen gab es. Ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, ich habe damals in einer Geflüchtetenunterkunft selbst gearbeitet, als so eine Art Sozialarbeiter, und habe da natürlich Kontakt zu Menschen gehabt. Und wir haben Fußball gespielt miteinander. Es gab so eine Begegnungstage und so. Das ist alles langsam aufgebaut worden. Aber es war trotzdem nicht vergleichbar mit den zum Beispiel bundesweiten Vernetzungsstrukturen, die es dann eben in linken Kreisen, die natürlich viel einfacher und schneller sich entwickeln konnten.
Und ich glaube, man muss natürlich dazu noch sagen, dass ja viele gar nicht ihren Lebensmittelpunkt hier nehmen durften oder konnten, weil sie einfach in so einem komischen Status waren, wo sie auch wieder abgeschoben wurden. Ja, also es war ja nie gewollt, dass Menschen hier sesshaft werden. Ja, also die geflüchtet sind, denen wurde nicht gesagt, okay, wir lernen euch Deutsch, wir geben euch einen Job, geben euch eine schöne Wohnung, wir geben euch eine neue Heimat, sondern die waren immer, und das ist auch heute noch so, der Klotz am Bein. Ja.
Jetzt habt ihr schon erzählt, auch wie sich dann antifaschistische Strukturen in Ostdeutschland, aber auch in dann der gesamten Bundesrepublik Anfang der 90er Jahre entwickelt haben und aufgebaut wurden. Die gleiche Frage eigentlich nach diesen Auswirkungen des Pogroms für die rechte Szene. Also welche symbolische Bedeutung und welche Auswirkungen hatte denn dieses Pogrom in Rostock-Lichtenhagen dann in den 90er Jahren für die rechte Szene? Was habt ihr da beobachtet und wie habt ihr das wahrgenommen?
Naja, letztendlich war das halt schon der Funke an der Lunte, wie auch immer. Danach folgten ja ganz einige andere, auch hier in Sachsen-Anhalt-Quedlinburg, dann immer in unterschiedlichen Ausprägungen, ja, immer auch in unterschiedlicher Reaktion von, ja, je kleiner der Ort, umso erfolgreicher vielleicht. Ja, Dolgenbrot gab es dann mal gegen. Dann gab es immer eben eine Woche später dann auch oder zwei Tage später eine Antifa-Demo hin. Aber grundsätzlich haben die sich da oben natürlich mächtig vernetzt. Die ganzen Nazi-Größen aus dem Westen waren da vor Ort, die ganzen aus dem Umland. Und dann gab es da eben der Osten oder der Rostock als solches, meint jetzt, das waren ja alles die aus dem Westen, die da was gemacht haben. Das ist natürlich auch der ganze Ost-West-Konflikt, den es ja immer noch gibt. Aber grundsätzlich war das ein gutes Vernetzungsding. Das wurde schon auch zur Koordination genutzt. Und dann zog das so durchs Land, ja, auch im Westen. Da gab es ja dann Mannheim-Schönau und dann gab es Solingen, dann gab es Lübeck. Auch alles so skandalöse Sachen, ein Brand im Lübecker Asylbewerberheim, wo dann irgendwann aus Grevesmühlen aus der Nähe die Täter gestellt wurden mit verbrannten Augenbrauen, die dann gesagt haben, sie haben einen Hund angezündet und den in den Brunnen geschmissen. Und letztendlich sind die nie dafür verurteilt worden und ziemlich sicher waren die das. Ja. Und dann wurden da so Drogendealer-Geschichten. Also es wurde immer auch in Verbindung mit Staat und Polizei teilweise eben auch vertuscht und nicht richtig aufgeklärt. Ja. Und das haben wir ja bis heute, ja, mit Hanau und wo ominöse Sachen passieren, wo die Polizei immer irgendwie nichts falsch macht. Oft die Migrantentäter, NSU ist da natürlich auch nicht zu vergessen. Und das eben immer in unterschiedlichen Ausprägungen. Ja. Das musste nicht immer ein Pogrom sein, das konnte eben auch mal ein kleiner Brandanschlag auf eine einzelne Wohnung sein, wo dann Leute gestorben sind.
Na, bei den Stichpunkten NSU und Hanau muss man sagen, das gehört zusammen. Das ist eine Kette von Ereignissen. Der NSU wäre ohne diese Ereignisse wie Rostock und das, was ringsherum passiert ist, nicht denkbar gewesen. Und das ist genau diese Komplexität. Als Rostock passiert ist, habe ich ja schon gesagt, war nicht nur für uns schon 2,5 Jahre in den Knochen, sondern die Nazis hatten eigentlich schon 2,5 Jahre aus ihrer Sicht, in dicken Anführungsstrichen, sind von einem Erfolg zum nächsten gerannt. Das heißt, diese Gewaltwelle war in vollem Gange und dieses politische Nichtstun, Ignorieren, Kleinreden war genauso im Gange. Das heißt, wir hatten sehr schnell Anfang 90, hatten wir eine Situation, in der es, ich habe es ja schon erwähnt, dass es Nazis in der DDR mehr als genug gab. Das heißt, es gab den Boden, es gab eine Szene, die gut vernetzt war, die aggressiv war, die sich kannte. Und dann kam tatsächlich Kader aus dem Westen, Michael Kühn, der damals der bekannteste war, unter anderem. Teilweise waren es Leute, die vorher in der DDR schon agiert haben, im Westen dann waren, freigekauft wurden als politische Häftlinge, die dann sofort zurück sind, die die Strukturen kannten, die haben sofort ein Netzwerk aufgebaut und haben sofort losgelegt mit dem Versuch, und das muss man ja sagen, diese Gewalt war ja Mittel zum Zweck, die wollten, die waren der Meinung damals, sie können nach der sogenannten friedlichen Revolution, also dem Ende der DDR, können sie jetzt das Ende der BRD einleiten. Das war ihre Idee und die wollten sie mit Gewalt umsetzen. Und wenn man sich anschaut, wie die Politik darauf reagiert hat, im Osten speziell, aber insgesamt ja bundesweit, ist das ein einziger Skandal, der sich natürlich durchzieht. So, und insofern muss man sagen, für die Nazis war das eine Zeit, also die Kader aus dem Westen konnten sich teilweise gar nicht vorstellen, was sie hier für Bedingungen vorfinden. Die konnten ihr Glück kaum fassen, dass sie quasi Leuten nur noch sagen mussten, da ist das nächste Angriffsziel und die sind sofort losgerannt. Und dann, das, was ich auch schon erwähnt habe, die politischen Reaktionen, also nicht eine Hinwendung zu den Betroffenen, zu den Opfern zu sagen, egal wie wir jetzt über Geflüchtete denken, man greift Menschen nicht an, fertig, die müssen geschützt werden, sondern die Täter sind sozusagen im Fokus gewesen. Es gab immer wieder Entschuldigungen, die Umbrüche in der Wendezeit, die schwierigen familiären Situationen und. Das heißt, der Fokus war immer auf den Tätern. Und das hat dazu geführt, dass sie sich natürlich immer wieder bestätigt gefühlt haben. Und eine rassistische Stimmung, wenn, man muss sich das mal vorstellen, man greift ein Haus an, in dem über 100 Menschen sind, versucht die anzubrennen und es stehen 3.000 bis 4.000 Leute hinter einem und jubeln einem zu. Natürlich ist das ein Fanal und eine Bestätigung in allem, was die sich sozusagen zusammenfantasiert haben. Und insofern kann man das, glaube ich, aus heutiger Sicht kaum noch verstehen, aber es ist sozusagen, Rostock war wie ein wichtiger, dicker Punkt in der Kette, die vorher angefangen hat und die tatsächlich bis jetzt weitergeht an Ereignissen, an Fehlern, an Fehleinschätzungen und an wirklich auch skandalösen Versäumnissen von Politik, Justiz und Polizei.